Ja, guten Morgen, ihr Lieben. Schön, dass wir uns wiedersehen dürfen. Schön, dass wir uns auch übers Internet sehen dürfen. Wobei das einseitig ist, aber ich alle möchte euch teilhaben lassen an den Gedanken und an den Worten, die ich in der letzten Zeit mir machen durfte. Und beginnen möchte ich einfach damit, dass die Vorbereitung oder der Grundgedanke zu dieser Predigt doch schon so einige Zeit wieder her ist. Und zwar war es eigentlich im Februar gewesen, wo ich dann so langsam wusste, ich habe laut Dienstplan bald die Möglichkeit, das Wort auszuteilen. Und seitdem beschäftigt mich das, was ich für heute auch mitgebracht habe. Ich habe einfach gesehen, ich habe gemerkt, dass es nach wie vor aktuell ist, und so will ich euch teilhaben lassen. Als ich im Februar, da lag noch etwas Schnee draußen, das können wir uns gerade nicht so ganz gut vorstellen, weil draußen schön die Sonne scheint, ja, aber da lag noch Schnee, und ich habe mich eines Samstagsmorgens voller Elan und Enthusiasmus aufgemacht und bin zum Langlaufen ins Tannheimer Tal und hatte als Ziel vor Augen den Vilsalpsee. Ja, viele von euch werden ihn kennen oder die allermeisten gar. Und es ist für mich immer so ein Spot, wo ich sage, wow, das ist ein Ziel. Ja, das ist Schöpfung, das ist Schönheit, da möchte ich gerne hin. Und das war einfach mein Thema. Ihr Lieben, ich habe die Skier angeschnallt und wollte loslaufen. Ich hatte ja daheim gut gefrühstückt, alles war eigentlich wirklich in Ordnung. Und ich will die ersten Schritte tun und merke, der Schnee und ich, das wird heute nichts. Ich bin nur eingesunken, der Schnee war harsch, der war so, dass die Ski überhaupt nicht gelaufen sind. Und ich war in Wirklichkeit überhaupt nicht gut drauf. Das alles fand irgendwie anscheinend nur oben in meinem Kopf statt, dass ich viel Stärke hätte. Ich habe gemerkt, alle paar Meter muss ich Pause machen. Auf der Piste war eigentlich eine Menge Dreck gewesen, so dass ich das Gefühl hatte, ich muss um alle Steine und Äste und so etwas drumherum mich bewegen. Das war also auch nichts. Und so ein Könner bin ich nun wahrlich nicht, dass mir das nicht auch schwer fallen würde. Ja, und irgendwie habe ich mich halt trotzdem vorwärts bewegt, habe gemerkt, nach weniger Zeit kam auch noch Gegenwind dazu. Das ist dann so das richtige Highlight, wenn man eigentlich vorwärts kommen will, dass man dann eben auch noch Gegenwind bekommt. Ihr merkt schon, das ist ein Stück weit ein Bild, und ich denke oder ich hoffe, dass ihr euch da ein bisschen hineinversetzen könnt, dass solche Dinge, wenn man sich so fortbewegen möchte, irgendwie nicht so angenehm sind, sondern einem eher Schwierigkeiten bereiten. Und dazu ist es wichtig, dass man ein Ziel vor Augen hat, wo man eigentlich hin möchte. Und darum geht es heute eben auch ein Stück weit, dass ich mit euch nämlich darüber sprechen möchte, wie man sich auch überwindet und bestimmte Stolpersteine und bestimmte Dinge, die einem im Wege scheinen, wie man die überwindet, um zum Ziel zu gelangen. Und die heutige Predigt habe ich deswegen auch genannt und überschrieben als Überwinder zur Glückseligkeit. Und beginnen möchte ich mit euch mit einem Text aus dem Römerbrief. Und der Benny wird so gut sein, nach und nach die Texte auch mit einzublenden. Ich habe die wichtigsten Bibelstellen euch in eine Präsentation auch hereingetan, sodass wir relativ schnell auch dann die jeweiligen Stellen betrachten können. Römer Kapitel 8, Vers 37 bis 39. Aber in dem allen überwinden wir weit durch den, der uns geliebt hat. Und ihr seht, wir sind jetzt hier nicht mehr beim Langlaufen, sondern wir sind bei dem geistlichen Überwinden. Wir sind bei dem Überwinden in der Nachfolge unseres Herrn Jesus Christus. Denn ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Fürstentümer noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder Hohes noch Tiefes, noch irgendein anderes Geschöpf uns zu scheiden vermag von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Und das ist, wenn es darum geht, dass wir bestimmte Dinge in unserem Leben zu überwinden haben, ist das eigentlich der erste Punkt, auf den ich aufmerksam geworden bin, nämlich dass wir wissen sollen und wissen dürfen und das auch fest in unsere Herzen und in unsere Gedanken schreiben, dass er uns zuerst geliebt hat. Jesus Christus hat uns geliebt und hat den Weg bereitet. Wir schauen uns die zweite Stelle an aus dem Jakobusbrief, Jakobus 1, Vers 12. Jetzt müsst ihr mit mir einen Augenblick Geduld haben. Damals. Glückselig ist der Mann und die Frau, der die Anfechtung erduldet. Denn nachdem er sich bewährt hat, wird er die Krone des Lebens empfangen, welche der Herr denen verheißen hat, die ihn lieben. Und hier haben wir die zweiten Punkte eigentlich stehen, was es bedeutet, im Glaubensleben zu überwinden. Es sind drei Verben, auf die wir da aufmerksam werden. Das erste ist, wir sollen erdulden, nämlich die Anfechtungen. Wir sollen uns bewähren in den Anfechtungen, auch in den Verfolgungen, unter denen wir vielleicht stehen. Und das dritte ist, wir sollen ihn lieben, unseren Herrn Jesus. Und dann, und das finde ich auch sehr schön und passt, glaube ich, auch ein Stück weit rein in mein Bild, das ich zuvor ein Stück weit genutzt hatte. Hier ist nämlich von der Krone des Lebens die Rede. Und es gibt, das kennt ihr bestimmt auch in der Welt, so ein Spruch, ja, oder so ein Bild eben auch, dass wenn man hinfällt, man möglichst wieder aufstehen soll, die Krone zurechtrücken soll und weitermacht. Du kennst es. Und da habe ich gedacht, ja, das ist es eigentlich, oder? Wir sollen aufstehen, wir sollen erdulden, wir sollen uns bewähren und wir sollen ihn lieben, unseren Herrn Jesus Christus. Und dann habe ich jetzt, das haben wir hier nicht drauf, ich habe eine weitere Stelle aus Jesaja 55 eingefügt. Da heißt es, sucht den Herrn, solange er zu finden ist. Ruft ihn an, während er nahe ist. Der Gottlose verlasse seinen Weg und der Übeltäter seine Gedanken. Und er kehre um zu dem Herrn, so wird er sich über ihn erbarmen und zu unserem Gott, denn bei ihm ist viel Vergebung. Ihr Lieben, aktuelle Situation hin oder her. Ich glaube, es beschäftigt uns in unserem Leben von Zeit zu Zeit immer wieder. Und es tut gut, wenn wir uns solche Worte vor Augen stellen. Auch hier, such den Herrn, kehre um zu den Herrn. Als Aufruf vor allen Dingen auch an diejenigen, die das noch nicht festgemacht haben, die vielleicht wirklich noch auf der Suche sind, die noch verloren sind, weil sie das Heil noch nicht ergriffen haben. Das Heil, das beim Herrn ist. Und so haben wir hier die Hinweise 3 und 4, was eigentlich Überwindung in der Nachfolge bedeutet, nämlich den Herrn zu suchen und für diejenigen, die das noch nicht getan haben, umzukehren zu dem Herrn. Wir gehen in den ersten Johannesbrief, ins Kapitel 5. Hier kommen jetzt nacheinander zwei Verse, Kapitel 5, Vers 4. Denn alles, was aus Gott geboren ist, das sind diejenigen oder das gilt für diejenigen, die sich bereits entschieden haben. Denn alles, was aus Gott geboren ist, überwindet die Welt. Und unser Glaube ist der Sieg, der die Welt überwunden hat. Im Vers 5, wer ist es, der die Welt überwindet, wenn nicht der, welcher glaubt, dass Jesus der Sohn Gottes ist? Der Glaube ist das, was uns hilft, die Welt Dinge zu überwinden. Und überhaupt auch das Ergebnis dieser Welt, nämlich die ewige Verdammnis, die überwinden wir nur, wenn wir glauben, was hier steht. Nämlich, dass Jesus der Sohn Gottes ist. Und so habe ich euch an bis hierher 5 Punkte schon zur Hand gegeben, was es eigentlich bedeutet, Nachfolge zu gehen, Nachfolge zu gestalten und wenn es notwendig ist und dort, wo es notwendig ist, eben auch zu überwinden. Und ich komme zum 2. Unterpunkt. Ich kam dann drauf, das könnte ja alles ganz schön und ganz wunderbar und ganz prima klingen, total easy alles und Christsein ist Wolke 7. Aber viele von uns wissen, dass das eben nicht unbedingt so ist und dass das ganz normale Leben, in dem wir nach wie vor stehen, auch weitergeht und unter Umständen eben auch Leid dazu kommt. Und so will ich für uns alle einfach den Blick weiterlenken und sagen, wir dürfen aus dem Wort heraus wissen, Jesus ist Erster. Jesus ist als Erster auch durch Leid hindurchgegangen und hat uns vorgelebt und ist uns dadurch zum Vorbild geworden. Und wir dürfen gemeinsam eine Stelle aus dem Hebräerbrief lesen, die, wie ich finde, es sich jetzt auch lohnt, mit aufzuschlagen, Hebräer Kapitel 12. Und da lesen wir mal die ersten 2 Verse. Wir kommen später nochmal auf die Stelle zurück. Falls ihr was habt, es reinzutun, dann macht es gerne. Da wir nun eine solche Wolke von Zeugen um uns haben, so lasst uns jede Last ablegen und die Sünde, die uns so leicht umstrickt. Und lasst uns mit Ausdauer laufen in dem Kampf, der vor uns liegt, indem wir hinschauen auf Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens, der um der vor ihm liegenden Freude willen das Kreuz erduldete und dabei die Schande für nichts achtete und der sich zur Rechten des Thrones Gottes gesetzt hat. Ein wunderbares Zeugnis. Und zugleich auch wieder ein Hinweis auf das, was wir tun sollen, nämlich hinschauen auf Jesus. Und ja, was können wir daraus ableiten für das Überwinden in unserem Leben? Und was haben wir eigentlich vielleicht in unserem Leben auch alles so zu überwinden? Mir sind mehrere Punkte dazu eingefallen und ihr mögt es gerne auch für euch noch ergänzen können. Überwinden müssen wir manchmal unsere menschlichen Gefühle, die wir zu einer Sache oder zu jemandem haben, wo wir merken, da steht uns etwas im Weg. Überwinden müssen wir manchmal auch verschiedene Abhängigkeiten, in denen wir so stehen. Überwinden müssen wir unsere Gottesferne, die ganz besonders diejenigen haben, die sich noch nicht dem Herrn Jesus zugewandt haben. Aber ich weiß nicht, wie es euch geht. Manchmal bin ich sehr, sehr traurig über meine Gottesferne. Wie sehr ich manchmal im Leben diesen Sohn Jesus Christus, an den ich glaube und dem ich nachfolgen will, wie sehr ich ihm im Alltag dann manchmal den Rücken zukehre und vielleicht doch meine eigenen Dinge tue und meine eigenen Wege gehe. Wie sehr muss ich überwinden, dass ich manchmal stolz bin, vor allen Dingen stolz, wo es um Zurechtweisung geht und um Züchtigung. Wir kommen dann nochmal auf den Punkt. Gottes Wort warnt uns vor der Unzucht. Und ich glaube, da laufe ich auch Gefahr. Wir haben auch eine zumindest vermeintliche Gewissheit, dass wir ein selbstbestimmtes Leben führen können. Dass wir alles im Griff haben. Und viele von uns und gerade die Männer laufen, glaube ich, ganz besonders Gefahr, weil sie ständig mit ihren Händen irgendetwas tun müssen und ein Werk vollbringen müssen, ja. Und das muss auch stehen. Du hast Ziele in deiner Firma zu erreichen. Du musst eine Baustelle fertig bringen und so weiter und so fort. Und das liegt ja alles in deinen Händen und du kannst das ja im Grunde genommen auch, ja. Also werden wir doch letztendlich auch einen solchen Virus überwinden und wir werden überhaupt und sowieso unser Leben bestimmen und fest im Griff halten können. Und dann kommt etwas daher und wir merken, Pustekuchen, das ist ja gar nicht so. Es kann ganz schnell ganz anders sein, ja. Und ich habe gemerkt, wie sehr ich eigentlich darauf angewiesen bin, mein Leben und meine Hoffnung und all mein Vertrauen auf einen allmächtigen und barmherzigen Gott zu lenken. Und auch hier wieder dieses Hinschauen auf Jesus. Und so ist wichtig, dass wir in unserem Glauben überwinden. Und wir müssen dabei Acht geben, dass wir an der Stelle uns nicht der Gefahr hingeben, dass wir jetzt alles irgendwelchen geistlichen Werken zuschreiben, womöglich dort, wo wir das Heil noch gar nicht ergriffen haben, Werke tun, die uns letztendlich hinführen sollen in diese Heilsgewissheit, zu diesem Herrn Jesus Christus, dem wir nachfolgen, dem wir angehören wollen, sondern wir müssen verstehen, dass das Heil aus der Gnade allein kommt und dass wir dort, wo wir ja errettet sind, die Werke aus dem Glauben heraus tun können und tun sollen. Aber das, denke ich, ist ganz wichtig, auch nochmal zum Beachten und zum Unterscheiden. Aus der Gnade dürfen wir leben, die uns zugesagt ist. Und dazu lese ich noch eine Stelle aus dem Epheser Kapitel 2, die Verse 8 und 9. Denn aus Gnade seid ihr errettet durch den Glauben. Und das nicht aus euch, Gottes Gabe ist es, nicht aus Werken, damit niemand sich rühme. Die Gnade ist es, auf die es hier ankommt, und dass wir errettet sind durch den Glauben. Und das nimmt hier eben auch nochmal den Glauben in den Blick und stellt ihn in das Zentrum für die Nachfolge. Ich möchte zum zweiten großen Teil meiner Predigt kommen. Und wir gehen ins Matthäusevangelium, wir gehen in Kapitel 5 und schauen uns gemeinsam die Seligpreisungen an. Matthäus 5, Abvers 3. Glückselig sind die geistlich Armen, denn ihrer ist das Reich der Himmel. Glückselig sind die Trauernden, denn sie sollen getröstet werden. Glückselig sind die Sanftmütigen, denn sie werden das Land erben. Glückselig sind, die nach der Gerechtigkeit hungern und dürsten, denn sie sollen satt werden. Glückselig sind die Barmherzigen, denn sie werden Barmherzigkeit erlangen. Glückselig sind, die reinen Herzens sind, denn sie werden Gott schauen. Glückselig sind die Friedfertigen, denn sie werden Söhne Gottes heißen. Glückselig sind, die um der Gerechtigkeit willen verfolgt werden, denn ihrer ist das Reich der Himmel. Glückselig seid ihr, wenn sie euch schmähen und verfolgen und lügnerisch jegliches böse Wort gegen euch reden um meinetwillen. Freut euch und jubelt, denn euer Lohn ist groß im Himmel. Denn ebenso haben sie die Propheten verfolgt, die vor euch gewesen sind. Von den letzten Propheten, von denen hier auch am Ende die Rede ist, bis dahin, wo Jesus sozusagen auf der Bildfläche erscheint, vergehen gute 400 Jahre. Absolute Stille. Keine göttliche Offenbarung. Und dann, okay, es war nicht das erste Auftreten Jesu, aber es war die erste große Predigt. Und dann fängt Jesus an und fällt eigentlich mit der Tür ins Haus und sagt, glückselig sind die geistlich Armen. Und ich habe mir überlegt, okay, in welche Situation hinein? Und sagt Jesus das eigentlich? Und was geschieht hier eigentlich? Er hat sich vorher schon als Messias denen zu erkennen gegeben, die einen Blick dafür hatten. Er hat Kranke geheilt. Es wurde der Weg der Umkehr und der Buße angekündigt. Und hier spricht er an und sagt, glückselig sind die geistlich Armen. In einem Volk und zu einem Volk, das davon gelebt hat, sich an Gebote und Gesetze zu halten, weil das das Einzige war, was, wie es verkündet wurde, letztendlich einen näher zu Gott hinbringt. Und ja, eigentlich musste man rezitieren, ja, was die Gesetze sind. Und man konnte wissen, und vor allen Dingen haben Pharisäer für sich in Anspruch genommen, zu wissen. Und dann kommt Jesus und sagt, glückselig sind die geistlich Armen. Was für ein Segen eigentlich auch für uns. Ihr Lieben, wenn wir so oft nicht wissen, dann ist es genau das, dass wir geistlich arm sein können und dass wir darum wissen dürfen, dass wir es mit einem Gott zu tun haben, der volle Hände bereithält und dir und mir ein Angebot macht, nämlich glückselig zu sein. Und ich habe angefangen, darüber zu staunen oder wieder neu zu staunen, so muss ich eigentlich eher sagen, was Jesus hier eigentlich auch für ein Gottesbild verkündet. Jesus verkündigt nicht einen neuen Gott, aber er stellt etwas anderes in den Mittelpunkt der Botschaft. Und wir wissen aus anderen Texten, dass das Gesetz ja nicht aufgehoben ist, sondern dass es mit Jesus vollendet wird, ja, vervollkommnet wird. Und Jesus zeigt uns hier oder gewährt uns hier aber den Einblick in das Herz des Vaters und in sein Denken und zeigt uns, dass der Wille Gottes darin besteht, dass wir Menschen glückselig sein dürfen. In diese Situation hinein. In Israel, zu uns, in der Situation, wo wir hier nur vereinzelt sitzen dürfen, glückselig seid ihr. Zurück in die Situation der Bergpredigt. Ich bin davon überzeugt, klar leben wir heute in einer anderen Zeit, aber der Typus Mensch, da mag es Parallelen geben, ja. Heute wie damals wird es Leute gegeben haben, die waren stark beschäftigt, die waren abgehetzt, die hatten vielleicht gar keine Zeit. Sie hatten sich gerade so viel Zeit genommen, dass sie dazugehört haben. Manche andere waren vielleicht mit einer relativ gleichgültigen Haltung dort und haben sich gedacht, ach Mensch, ja, höre ich mir mal an. Es ist zwar ein Angebot von vielen und wer weiß, was der da vorne jetzt zu sagen hat. Vielleicht waren auch Arme und Kranke da, die jegliche andere Hoffnung schon verloren hatten und die gesagt haben, okay, das klingt irgendwie neu, jetzt höre ich da mal zu. Vielleicht gab es ein paar Neugierige und ein paar Wartende, die sich gedacht haben, na mal schauen, was hier passiert. Schön jedenfalls, dass du da bist und schön jedenfalls, dass ihr daheim auch zuhört, euch die Zeit nehmt und mit mir gemeinsam auf dieses Wort schaut. Seligpreisungen finden wir an der Bibel nicht nur hier im Matthäusevangelium und nicht nur in der Parallelstelle im Lukasevangelium. Wir finden Seligpreisungen 25 Mal in den Psalmen. In den Sprüchen finden wir das, bei Jesaja, bei Daniel finden wir das. Wir finden es wenigstens 7 Mal, also mehr habe ich jetzt nicht gefunden, wir finden es wenigstens 7 Mal in der Offenbarung, dem letzten Buch in der Bibel. Das letzte, was uns aus diesem Wort Gottes heraus mitgegeben wird, da finden wir 7 Mal, dass wir glückselig sein sollen. Dieses ganze Buch ist also voll davon und jedenfalls ich bin geneigt, es allzu häufig zu übersehen, zu überlesen. Und mich hat das eben, wie gesagt, an die Frage gebracht, welches Gottesbild habe ich eigentlich, welches Gottesbild haben wir eigentlich? Und was glauben wir eigentlich, welches Ziel Gott mit uns verfolgt? Glauben wir überhaupt, dass er ein Ziel mit uns verfolgt? Und können wir uns vorstellen, und da kommt unter Umständen unsere Haltung, auch unsere ganze Prägung als Mensch mit rein, können wir uns vorstellen, dass Glückseligkeit ein Anliegen Gottes ist. Ein Anliegen Gottes, des Gottes, dem wir nachfolgen wollen. Und ich bin froh, und das ist das, was ich heute weitergeben möchte an euch. Ich bin froh, dass wir es mit einem überaus gütigen Gott zu tun haben. Einem Gott, der uns alle in die Glückseligkeit führen will. Ich komme zu diesem zweiten Unterpunkt und möchte nochmal ausführen, dass glückselig bedeutet, dass wir überglücklich, dass wir froh sein sollen. Und dieses Wort froh, dieses Adjektiv, bedeutet für mich auch immer so eine Form von Erleichterung. Ich darf froh sein. Wie ein Kind darf ich mich freuen. Aus der Welt kennen wir vielleicht Glückseligkeit ein bisschen anders, ja? Da ist der Mann oder die Frau glückselig, wenn man frisch verliebt ist. Oder wenn man ein gesundes Kind bekommen hat. Manch einer ist froh, wenn er ein neues Handy hat oder ein neues Auto. Und das alles sind Dinge, die sind gut und die sind recht. Und ich darf selber sehr dankbar sein, weil ich vieles haben darf, ja? Aber wisst ihr, der Unterschied ist doch, dass wenn wir darauf schauen, dass wir sehr schnell in so einem emotionalen Bereich sind, ja, und Hauptsache wir fühlen uns wohl. Und wenn das dazu kommt, ja, dann wird es irgendwie ein bisschen schwierig, weil dann sind wir eigentlich in einer Form von Glückseligkeit drin, die ist heute himmelhoch jauchzend, wie man manchmal so sagt, und in der nächsten Minute ist man tief betrübt, weil irgendetwas wegfällt oder weil diese ganze Gefühlsstimulation einfach so nicht mehr da ist. Und wir sind in einer vermeintlichen Glückseligkeit drin und wir können feststellen, dass wir von manchem vielleicht eher abhängig sind und dass wir eher ja Süchtige sind nach bestimmten Dingen, als dass wir wirklich glückselig sind. Wie schön, dass es eine geistliche Glückseligkeit gibt, von der wir hier wissen dürfen. Im Vers 12 heißt es, denn euer Lohn ist groß im Himmel. Stellen wir uns das eigentlich Tag für Tag neu vor Augen, dass unser Gott zu uns sagt, euer Lohn ist groß im Himmel. Im Hiob habe ich die erste Seligpreisung der Bibel gefunden, wo wir sehr stark auch vom Wort her das rauslesen können. Hiob 5, Vers 17 müsste auch eingeblendet werden. Siehe, wohl dem Menschen, den Gott zurechtweist. Darum verwirft die Züchtigung des Allmächtigen nicht. Klingt gar nicht so gefühlsduselig, gell? Wohl dem Menschen, den Gott zurechtweist. Warum dieser gefühlsmäßige Gegensatz eigentlich? Im 1. Thessalonicher heißt es im Kapitel 4, Vers 3, denn das ist der Wille Gottes, eure Heiligung, dass ihr euch der Unzucht enthaltet. Gott will, weil er heilig ist, dass wir uns der Unzucht enthalten, weil sie uns verunheiligt. Und Gott möchte mit dir und mit mir ein Leben in Heiligkeit führen. Und das steht im Zusammenhang mit der Glückseligkeit, dass Gott mit dir und mit mir ein heiliges Leben führen will. Und diese Glückseligkeit ist dort möglich, wo es gelingt, dass wir Wege mit Gott gehen. Die geht er mit uns aber nicht in irgendwelchen weltlichen und sündigen Bereichen, sondern die geht er mit uns außerhalb der Unzucht. Die geht er mit uns im Bereich der Heiligung. Und Heiligung heißt Absonderung von dieser Welt. Und Gott will uns in diese seine Gegenwart führen. Also bedeutet geistliche Glückseligkeit nie, dass wir im weltlichen Sinne unsere Schäflein im Trocknen haben. Wir werden nie ausgesorgt haben. Geistliche Glückseligkeit stellt sich in einem Leben ein, das in Beziehung zu Gott als den Herrn gelebt wird. Und das ist Nachfolge. Ich hätte große Lust mit euch, die Seligpreisungen im Einzelnen noch zu betrachten. Diese Zeit haben wir heute nicht und vielleicht ergibt sich da mal noch eine andere Predigt daraus. Vielleicht ist es auch, dass ihr sagt, ich nehme mir das nochmal mit. Ich schaue mir das nochmal ganz genau an, was es bedeutet, geistlich arm zu sein. Denn uns ist als geistlich Arme das Himmelreich verkündet. Was bedeutet es, trauernd zu sein? Trauernd über die eigene Schuld, über die eigene Sünde. Denn wir sollen getröstet werden. Schau mir nochmal auf das, was es bedeutet, sanftmütig zu sein. Ich bin oft genug nicht sanftmütig. Und Jesus sagt, nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig, so werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. Ich weiß nicht, wie es euch geht, ich sehne mich manchmal nach Ruhe. Viel zu oft sehne ich mich nach Ruhe. Und dieses Wort sagt eigentlich nicht nur, dass ich meine Gesinnung verändere in Richtung Sanftmütigkeit, sondern es sagt noch viel mehr, dass es mir nur gelingen wird, wenn ich auf Jesus schaue und wenn ich sein Joch auf mich nehme und von ihm lerne. Ich sehne mich auch immer wieder nach Gerechtigkeit, ich hungere und dürste danach. Aber wisst ihr, viel zu oft suche ich meine eigene Gerechtigkeit. Das ist nicht die, die hier gemeint ist. Mit der Gerechtigkeit ist hier gemeint das Evangelium Gottes, das Heil. Wir sollen satt werden. Und dazu brauchen wir Menschen Christus. Wir brauchen dieses Kreuz, das wir in unserem Leben annehmen. Wir brauchen die Vergebung der Schuld, die wir annehmen müssen. Und wir brauchen diese persönliche Beziehung zu dem Herrn, der sich an das Kreuz hat nageln lassen. Wir sind vielleicht dann Verschmähte und Verfolgte um Jesu Willen. Und wir leben tatsächlich in einer Zeit, auch das ist mir in den letzten Tagen und Wochen aufgefallen, wo man sagen muss, manche Menschen sprechen heutzutage Dinge an, und es wird auch in unserem Land zu einem echten Problem. Sprecht mal Lüge an. Enttarnt mal heute bestimmte Lügen. Und ihr werdet sehen, wie Verfolgung stattfindet. Sprecht mal bestimmte Dinge als Sünde an. Und ihr werdet feststellen, wie schnell ihr verfolgt werdet. Und wie schnell ihr, weil Jesus dahinter erkannt und gesehen wird, wie schnell ihr verfolgt werdet um Jesu Willen. So wie es dieses Wort hier sagt. Im 1. Petrus 4 heißt es, Geliebte, lasst euch durch die unter euch entstandene Feuerprobe nicht befremden, als widerführe euch etwas Fremdartiges, sondern in dem Maß, wie ihr Anteil habt an den Leiden des Christus, freut euch, damit ihr euch auch bei der Offenbarung seiner Herrlichkeit jubelnd freuen könnt. Glückselig seid ihr, wenn ihr geschmäht werdet um des Namens des Christus willen, denn der Geist der Herrlichkeit, der Geist Gottes ruht auf euch. Bei ihnen ist er verlästert, bei euch aber verherrlicht. Ich möchte zum Schluss kommen. Im weltlichen Bereich habe ich euch ein Beispiel genannt, was ich für ein Ziel hatte und wie ich mich überwinden musste, um zum Vilsalpsee zu gelangen. Ich habe es im Übrigen geschafft, aber es war eine Tortur. Im geistlichen Bereich ist es so, dass wir durchs Wort aufgefordert werden, zu überwinden. Und Jesus sagt in Johannes 16, Vers 33, in der Welt habt ihr Bedrängnis. Und das ist manchmal, es könnte einen die Luft manchmal sogar auch abschnüren, oder? In der Welt habt ihr Bedrängnis, aber seid getrost. Ich habe die Welt überwunden. Das lenkt wieder den Blick auf Jesus. Hinschauen auf Jesus. Und jetzt kommen wir nochmal zu Hebräer 12. Hinschauen auf Jesus. Er ist der Anfänger und Vollender des Glaubens. Er hat nicht nur etwas in die Welt gesetzt, das wir uns jetzt abrackern und abmühen dürfen oder sollen. Im Übrigen empfinde ich das immer wieder gar nicht so. Ich habe heute große Freude, darüber zu sprechen, über dieses Wort, sondern er wird es auch vollenden. Und das tut er mit uns gemeinsam. Das tut er mit dir und mit mir gemeinsam. In seiner Vorstellung, wie das geschehen soll, in dem Leben, in das wir hineingestellt sind, in die Gemeinde, der wir angehören. Und wir lesen den dritten Vers aus Hebräer 12. Achtet doch auf ihn. Achtet doch auf ihn, der solchen Widerspruch von den Sündern gegen sich erduldet hat, damit ihr nicht müde werdet und den Mut verliert. Und das möchte ich euch zusprechen, dass ihr nicht müde werdet und nicht den Mut verliert.